Nee, hier kommt noch nichts. Ist okay? Jetzt geht's. Gut. Wir sind immer schnell dabei, uns zu beschweren. Es ist zu warm, es ist zu ungemütlich, es ist dieses oder jenes ist nicht in Ordnung. Und meistens sind immer alle anderen schuld. Das Wetter ist schuld, die Nachbarn sind schuld, der Arbeitgeber ist schuld, die Umstände sind schuld. Und wir fangen dann immer sehr schnell an zu kritisieren. Das Problem dabei ist, dass es damit nicht besser wird. Hast du das schon mal gemerkt? Ich kann mich noch so sehr beschweren, dass das Wetter zu heiß ist, es wird nicht kühler. Ich kann mich noch so sehr beschweren, dass die Gesellschaft ein Problem hat, das ändert nicht die Gesellschaft. Und auch ein Problem ist, dass wir uns dann im gewissen Sinne manchmal für besser halten. Würden wir nicht direkt sagen, aber wenn die anderen nicht das Problem wären, dann wäre es nur halb so schlimm. Dann wäre es viel besser. Wir machen es ja nicht so, wie die es machen. Aber Gott sieht das Problem weniger in der gottlosen Gesellschaft und mehr in unserem Umgang mit dieser Gesellschaft. Es ist nicht so sehr einfach, ja, da sind Probleme da draußen, ja, da gibt es Probleme. Aber es geht nicht darum, die Umstände zu beklagen, sondern die Ursache zu bekämpfen. Und darum behandelt Gott eine solche Entwicklung nicht so sehr in den historischen Berichten, die wir in der Schrift haben. Er beschreibt weniger und sagt, so ist die Gesellschaft immer schlimmer geworden. Sondern es gibt eine Entwicklung, die in der Schrift beschrieben wird, aber die wird nicht in den historischen Büchern beschrieben, sondern in der Weisheitsliteratur, konkret in den Sprüchen. Und dort finden wir eine Entwicklung, eine solche Entwicklung, nämlich mit drei Begriffen geschildert. Die Einfältigen, die Narren und die Spötter. Das ist quasi eine Verschlimmerung der Umstände, Stück für Stück. Aber wir wollen da nachher nicht stehen bleiben, sondern auch sehen, was man dagegen tun kann. Kommen wir zum ersten Punkt. Das sind dann die Einfältigen. Und für sie ist die Aufforderung, erkenne die Gefahr. Wenn wir ganz am Anfang der Sprüche schauen, wenn du mitlesen möchtest, wir haben einige Verse in den Sprüchen. Sprüche 1, da heißt es ganz am Anfang, es sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Vers 4, um Einfältigen Klugheit zu geben, dem jungen Mann Erkenntnis und Besonnenheit. Wer sind die Einfältigen? Und ich glaube, da fängt schon häufig das Problem an. Weil niemand sieht sich als den Einfältigen. Das sind immer die anderen. Es sind die anderen, die dieses nicht erkennen und das haben. Keiner denkt, er ist gemeint. Aber einfältig, also das hatten wir eben schon, einfältig ist, wer die Gefahren nicht erkennt und einfach weitergeht. Wenn du Sprüche aufgeschlagen hast, geh mal zu Kapitel 22, Sprüche 22, Vers 3. Da heißt es, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Einfältigen aber gehen weiter und müssen es büßen. Die Einfältigen sind dabei charakterisiert, dass sie nicht wahrnehmen, dass es Gefahren um sie herum gibt und dass sie einfach weitermachen. Und sie müssen auf die Gefahren hingewiesen werden und deswegen tut Sprüche genau dieses. Es weist darauf hin und spricht eine ganze Reihe an Gefahren, an Umständen an. Es geht um Alkohol, es geht um schlechte Freunde, es geht um den rechten Nutzen der Zeit, wie wir miteinander reden. Es gibt all diese Anweisungen. Weil er eben sagt, er will uns helfen, dass wir nicht in diesem Einfältigen bleiben, in dem zu sagen, ich weiß es nicht und ich mache einfach so weiter, wie ich denke, dass es richtig ist. Und Gott gibt dafür Anweisung. Nun, es ist nicht einfach, okay, wir haben jetzt eine Liste, die wir machen müssen, um dann weise zu sein und um dann richtige Entscheidungen zu treffen. Wir haben das in unseren Gebeten, in den Liedern schon gehört, dass Gott diese Veränderung bewirken muss. Aber gleichzeitig wirkt Gott durch das, was er offenbart hat. Er hat uns sein Wort gegeben und gibt darin Anweisungen, die wir dann auch umsetzen sollen. Noch einmal auf die Einfältigen zurückgekommen, Sprüche 14. Es wird an verschiedenen Stellen immer wieder über sie gesprochen. Und da heißt es zum Beispiel in Sprüche 14, Vers 15, der Einfältige glaubt jedem Wort, aber der Kluge achtet auf seinen Schritt. Er sagt, der Einfältige ist dadurch charakterisiert, dass er den Verheißungen der Welt glaubt. Er sagt, okay, wenn ich da jetzt mitmache, dann werde ich glücklich. Wenn ich das kaufe, dann werde ich zufrieden sein. Wenn ich nur diesen Job bekomme, wenn ich in diesem Freundeskreis angenommen bin, dann kommt Zufriedenheit. Was können wir dagegen unternehmen? Wir sollen Gottes Warnung verstehen und es dabei dann, lass uns sagen, okay, ich weiß, dass etwas nicht gut für mich ist und ich lasse es dann dabei. Ich glaube, unser Problem ist häufig, und mein Problem ist manchmal, wir belassen es nicht dabei, sondern wir wollen mehr wissen, wir wollen Details haben, wir sind fasziniert vom Bösen. In 2. Korinther 11, Vers 3 steht, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben ist. Er macht sich Sorgen, dass wir nicht einfach dieses Vertrauen in Gott haben, sondern dass wir uns abbringen lassen. Und er macht den Vergleich, wie Eva verführt wurde im Garten Eden. Wie wurde sie verführt? Hat Gott wirklich gesagt? Meint es Gott wirklich gut mit dir? Bist du dir sicher, dass du wirklich nicht von dieser Frucht essen sollst? Und Johannes befürchtet, dass sie auch dieses annehmen und hinterfragen und zweifeln und den Verheißungen dieser Welt zu sagen, wenn du nur von dieser Frucht isst, wenn du nur mitmachst, wenn du dich beteiligst, wenn du diese Droge probierst, wenn du auch ein bisschen die Unwahrheit sagst, dann wird es dir besser gehen. Und er macht sich Sorgen darüber. Ja, Gott hat gesprochen und das reicht. Habe ich das hier? Nee. Wenn uns etwas von Gottes Wort abwendet, dann sollen wir dieses realisieren und uns davon fernhalten. Das ist hier die Beschreibung, die er gibt. Okay? Eva hätte sagen sollen, warte mal, dieses Gott hat gesagt und ich vertraue diesem. Und wir haben diesen Bericht, weil er uns daran erinnern soll, was ist daraus geschehen. Und so hilft es auch dem Einfältigen, wenn sie erkennen, wohin führt das. Und Gott schreibt es für uns in der Schrift auf und sagt, pass auf, ich gebe dir Berichte, was passiert, wenn wir dieses nicht tun, damit du damit gewarnt bist. Noch ein Vers zu dem Einfältigen in Sprüche 7. Sprüche 7, die Verse 7 bis 8, da steht König Salomo, er ist in seinem Palast und er blickt herab auf die Straße und dort heißt es, Sprüche 7, Vers 7 und 8, und ich sah unter den Unerfahrenen, bemerkte unter den Söhnen einen Jüngling ohne Verstand. Der geht über die Straße hin zu ihrer Ecke, den Weg zu ihrem Haus betritt er. Und das ist eine Verführerin, das ist aus den Umständen her deutlich. Und er sagte, er ist ein Jünger, er ist einfältig, er macht sich nicht bewusst die Gefahr, in die er sich begibt und geht auf diesem Weg. Und Salomo schreibt das auf und sagt, ich konnte das sehen, wohin das führt. Und ich möchte sagen, stopp, geh nicht weiter in diese Richtung, du begibst dich in Gefahr. Und Gott lässt das aufschreiben für uns, damit wir sehen, wohin das führt. Ich habe einmal in einer Jugendstunde die Jugendlichen gefragt, was sind Herausforderungen für euch und womit werdet ihr versucht? Was gibt es in eurer Schule? Was gibt es in eurem Freundeskreis? Und haben gesagt, okay, pass auf, das, was die im Moment machen, das scheint vielleicht für den Moment attraktiv, aber schau mal auf die Personen, die das gemacht haben in 60 Jahren. Vielleicht ist im Moment und sagt, oh, die coolen Leute, die trinken alle Alkohol. Okay? Schau dir mal diese Person, die jetzt so cool war, weil sie Alkohol getrunken hat, ist der Alkoholiker, der 40 Jahre später am Bahnhof sitzt. Und das ist keine Verurteilung von einer Person. Aber ist das immer noch attraktiv, wo du sagst, oh, das möchte ich mit meinem Leben auch haben? Gott gibt genau aus diesem Grund diese Warnung. Wir hatten bei uns, als wir noch in der Nähe von Hamburg gewohnt hatten, einen Nachbarn gehabt. Er wohnte im gleichen Haus und hatte eigentlich einen guten Job. Aber hatte eine sehr kleine Wohnung, hat 2-3 Jobs gearbeitet, war ständig gestresst. Warum? Weil er so viel Unterhalt bezahlen musste. Weil er sich von Familie und Kindern getrennt hatte, weil ihm das Geld alles war. Und jetzt musste er all das Geld weggeben. Ich sage, okay, mach es dir bewusst, ist es dir wirklich wert, dass du nur für diese Dinge der Welt lebst und bedenkst nicht die Konsequenzen? Und Gott schreibt es extra für uns auf. Kann Gott das verhindern? Kann Gott dafür sorgen, dass wir diese Konsequenzen nicht haben? Ja, kann er. Aber er macht es nicht immer. Richtig, Josef? Ja. Manchmal ist er mehr an uns interessiert, als an guten Umständen für uns. Weil dein Herz, dein Leben ihm wichtiger ist, als wie deine Umstände sind. Und du bist mehr als deine Umstände. Und das geht in beide Richtungen. Du bist mehr als deine Umstände, wenn es dir gut geht. Es ist nicht einfach nur, okay, es geht mir gut, dann reicht das ja. Sondern wir können alles in der Welt haben, aber deswegen ist unser Herz noch lange nicht zufrieden. Und andersherum, wir können alles in der Welt verlieren, aber das heißt nicht, dass wir nichts sind, sondern dass Gott das gebrauchen möchte, um dass wir unseren Wert in ihm und unserer Beziehung mit ihm sehen. Er spricht über die Einfältigen und sagt, bitte, hört drauf. Hier sind die, die einfach diese Warnung noch nicht erkannt haben. Und er schreibt dieses Buch primär auch für sie und sagt, hört zu. Salomo hat das auch primär für seinen Sohn geschrieben. Sagte, immer wieder, gerade in den ersten Kapiteln, sagt er, mein Sohn, höre, höre. Ich will dich warnen, ich will dich bewahren vor Konsequenzen. Aber dazu musst du zuhören. Das waren die Einfältigen. Dann geht er einen Schritt weiter und es gibt eine weitere Gruppe. Nicht nur die, die diese Information noch nicht haben, sondern die zweite Stufe sind die Toren oder die Narren. Und sie sollen vor den Folgen gewarnt werden. Wenn du in den Sprüchen mitliest, Sprüche Kapitel 12, Vers 15. Der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Die Narren meinen, sie brauchen keine Warnung. Ihnen wird schon nichts passieren. 2 Kapitel weiter Kapitel 14, Vers 16. Der Weise fürchtet sich und meidet das Böse, aber der Tor braust auf und fühlt sich sicher. Mir wird schon nichts passieren. Ja, bei anderen geht das schief. Die haben dann Konsequenzen und die waren ja auch einfach doof gewesen. Die haben sich erwischen lassen. Mir würde das nicht passieren. Und die Bibel nennt das Narren. Gott hat all dieses gesehen. Er ist allgegenwärtig und er sieht, wohin das führt. Und er sieht immer wieder das gleiche Muster. Und deswegen schreibt er und warnt sie. Warnt sie, sich doch etwas sagen zu lassen. Noch ein anderes Beispiel in Kapitel 18. In den Versen 12 und 13. Da heißt es, vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch hinaus, aber der Ehre geht Demut voraus. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Wer meint, ich habe schon meine Meinung dazu, ich muss mir das gar nicht erst anhören. Die Bibel beschreibt eine solche Person als ein Tor, als einen Narren. Ach, ich kenne diese Geschichte schon. Ich muss nicht zuhören. Im Gottesdienst ist es immer das Gleiche. Die Bibel sagt, das ist ein Tor. Das ist ein Narr, der nicht wirklich erst zuhört, was Gott uns sagen möchte oder auch was andere uns sagen und eventuell auch warnen möchte. Das heißt, mit anderen Worten, ein Narr ist, wer die Sünde selber ausprobiert und dabei die Warnung ignoriert. Wer sich nicht darauf einlässt und sagt, warte mal, Gott hat dazu gesagt, lass die Finger davon. Ich will es selber ausprobieren. Andere haben das ja auch getan und denen ist nichts passiert. Kann sein. Aber er warnt davor und sagte, glaube nicht, dass dir das nicht passiert. Ja, und lass dich warnen. Wenn wir etwas als falsch erkannt haben, dann brauche ich nicht noch mehr Informationen darüber. Okay? Vielleicht hört man ein Gerücht. Hast du schon gehört? Die Chefin hat das und das vor und die hat den so behandelt. Was soll unser Umgang damit sein? Muss ich mich ja mal informieren. War das wirklich so? Und was haben die anderen gesagt? Nein, die Schrift sagt, wir sollen die Wahrheit in Liebe reden. Und wenn es dieses nicht zutrifft, dann zu sagen, ich habe erkannt, das ist nicht erbauliches Gespräch. Nach Epheser 4, wir sollen nur sagen, was zur Erbauung beiträgt. Wenn es das nicht tut, und zu sagen, okay, das tut es nicht, das bringt mich jetzt nicht weiter, diese Information über jemand anders zu wissen. Ich brauche das nicht hören, ich kann für die Person beten, aber ich brauche nicht sagen, was war damit los gewesen und dann erzähle ich noch jemand anders. Nein, ja, dass wir erkennen, etwas ist nicht gut und das reicht als Warnung. Bei den Narren reicht eben eine einfache Erklärung nicht mehr. Sie brauchen eine eindringliche Ermahnung. Bei den Sprüchen, wenn du es selber schon mal gelesen hast, gerade nach den ersten 9 Kapiteln, da sind dann immer lauter einzelne Verse. Und manchmal tun wir uns ein bisschen schwer damit. Und deswegen ist es auch ein bisschen schwer, dem zu folgen, weil ich versuche, die jetzt thematisch zu bündeln und sagen, okay, deswegen müssen wir immer ein bisschen springen. Deswegen springen wir nochmal zurück zu Kapitel 12, Vers 16. Da heißt es, Sprüche 12, Vers 16, der Narr, sein Unmut tut sich am selben Tag noch kund. Wer aber die Schmach verborgen hält, ist klug. Das heißt, unser Umgang mit Korrektur offenbart den Zustand unseres Herzens. Wie gehe ich damit um, wenn Gottes Wort etwas anspricht in meinem Herzen? Wie gehe ich damit um, wenn jemand kritisiert? Und die Sprüche warnen uns und sagen, hey, wenn wir das abtun, bevor wir wirklich zuhören, wenn wir sagen, ach, die Person, die hat mir schon gar nichts zu sagen, die sind ja auch nicht besser. Dann sagt er, das macht einen Toren aus, der gar nicht erst darauf achtet, was ist der Inhalt dessen, möchte Gott das in meinem Leben gebrauchen. Und dann, wenn dann die Warnung eintritt, dann sind immer die anderen schuld. Davon handelt es dann in Sprüche 19. Da heißt es, Sprüche 19, Vers 3. Sprüche 19, 3. Die Narrheit des Menschen führt ihn in die Irre, aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Es war seine Entscheidung. Gott hat vielleicht sogar davor gewarnt. Aber er sagte, ich habe nicht bekommen, was ich wollte. Und jetzt bin ich sauer auf Gott, weil ich nicht bekommen habe, was ich wollte. Ja, haben wir im Zeugnis auch schon gehört. Ich bin sauer auf Gott, weil er mein Gebet nicht so gehört hat, wie ich das gerne hätte. Und davor warnt er hier. Er sagte, es führt uns in die Irre. Und geben aber nicht zu, dass das Problem dann in uns selber drin liegt, sondern, wie hier in Sprüche 19,3 gelesen, auf den Herrn ist sein Herz wütend. Er gibt Gott die Schuld. Aber nicht nur in den Sprüchen warnt es davor. Einer der bekanntesten Verse über den Toren oder den Narren ist in Psalm 14, gleich am Anfang. Psalm 14. Dort heißt es gleich am Anfang, Psalm 14, Vers 1, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Gott sagt, aus seiner Sicht, das ist ein Tor, das ist ein Narr, der diese Realität komplett ausklammert, der so tut, als würde es Gott nicht geben. Und er ist selber überzeugt davon. Aber Gott sagt, es ist ein Narr. Der sieht die Sachen nicht, wie sie wirklich sind. Und die Bibel sagt, dass wer immer nur Spaß haben will und keinen Ernst versteht, der ist ein Tor. In Prediger spricht es davon, zu sagen, dass wer hingeht zu feiern und Spaß haben will, das wird nicht verboten, das ist nicht unbedingt immer verkehrt, aber er sagt, wer weise werden will, der geht auch in das Haus der Trauer. Der ist nicht einfach nur Spaß um des Spaßes willen, sondern sagt, ich höre auch auf den Ernst der Lage. Nun heißt das, ich bin geistlicher, wenn ich traurig bin. Nun, nicht automatisch, aber es ist ein Zeitpunkt für alles, spricht es auch ein Prediger. Es ist eine Zeit zum Trauen, es ist eine Zeit zum Singen, es ist eine Zeit zu streiten, es ist eine Zeit, sich zu versöhnen. Ja? Und das ist, was Christus uns auch konkret vorgemacht hat. Ihm wurde vorgeworfen, dass er zu sehr feiert. Wusstest du das? Er sagt, er ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. Der ist nicht einer, der ständig fastet. Nun, hat er darin verkehrt gehandelt? Nein, aber er wusste auch, wann es Zeit ist, ernst zu sein. Er hatte die richtige Balance von Ernst und Freude. Und Jesus bezeichnet auch diejenigen als Narren, die halt nur für das Hier und Jetzt leben. Wir haben in Lukas 12 die Aussage von Jesus in einem Gleichnis, wo er zu einem sagt, du Tor, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, also dieser Tor, dieser Narr, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. aus Gottes Perspektive, das ist Dummheit, das ist Narrheit, das ist Torheit. Wer einfach nur versucht, hier Schätze anzusammeln, hier das Leben zu genießen und Gott ausblendet für sein Leben. Was kann man dagegen tun? Man muss darauf direkt warnen. Das ist, was hier auch in Sprüche passiert. Und er sagt, du Tor, du Narr, höre. Und ich weiß gerade bei diesen Temperaturen, es ist schwer zu hören. Es ist heiß, es ist unbequem, man wird leicht müde. Ich weiß nicht, zu welcher Zeit Salomo das geschrieben hat, aber damals in Israel gab es keine Ventilatoren, gab es kein Aircondition. Ja? Und es ist generell auch ein heißes Land. Und er sagte, trotzdem höre zu, weil ich möchte dich bewahren. Ich möchte das Beste für dein Leben. Ich möchte dir helfen, dass du ein gutes Leben führen kannst. Nicht um dieses gutes Lebens an sich, sondern um die Auswirkungen, die Folgen einer törichten Entscheidung zu erkennen. Und wir sollen auch nicht nur denken, ja, das ist für die Toren, die Narren wieder, das sind all die anderen. Es warnt uns auch in Sprüche 13, dass wir uns nicht damit abgeben, weil wir uns sonst anstecken lassen. Sprüche 13, Vers 20. Wer mit Weisen umgeht, wird weiser. Aber wer sich mit Toren einlässt, dem wird es schlecht gehen. Ja, mit welchen Personen umgeben wir uns? Sind es welche, wo ich sage, die dürfen in mein Leben sprechen und sie reden Weisheit in mein Leben? Sie ermutigen mich, vernünftige, gute, langfristig, ewig gedachte Entscheidungen treffen? Oder suche ich nur Ratgeber, die mir sagen, was ich gerne hören will? Die mich bestätigen und sagen, ja, mach ruhig, ist schon in Ordnung, machen andere ja auch. Du wirst immer welche finden, die dir sagen, was du hören möchtest. Die Frage ist, sind es gute Ratgeber? Ist es hilfreicher Rat? Und gerade Sprüche warnt davor. Ich möchte das aus dieser Perspektive auch ansprechen, weil gerade in unserer Gesellschaft, wir rühmen häufig die Schrift als Narren bezeichnet, weil sie authentisch sind. Die sagen, was sie denken. Die leben, wovon sie überzeugt sind. Das ist authentisch. Ist authentisch gut? Kommt drauf an, was damit gemeint ist. Okay? Lass mich dieses Beispiel geben. Okay? Sagen wir, du hast heute Morgen ein Problem mit einer Person hier. Kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß, wir sind alle so lieb und nett hier. Aber sagen wir, es kommt der Fall, vielleicht nicht in der Gemeinde, sondern in der Nachbarschaft, in der Familie, dass eine Person einfach, du kommst nicht gut mit denen zurecht. Okay? Ist es jetzt lobenswert zu sagen, ich versammle mal alle Leute zusammen und sag, was ich über diese Person denke? Ist doch authentisch. Aber trotzdem gilt das biblische Prinzip, wir dürfen nur reden, was gut ist zur notwendigen Erbauung. Nun heißt das zu sagen, wir spielen etwas vor und sagen, oh, schön dich zu sehen. Das hat die Bibel nicht gesagt. Es ist nicht, wir lügen, betrügen und tun so, als ob etwas anders wäre. Aber wir reden die Wahrheit in Liebe. Und wo wir etwas ansprechen, da ist das Ziel dabei, dass wir ihnen helfen. Nicht, dass wir einfach nur das, was an Groll, an Bitterkeit in unserem Herzen ist. Also, nochmal darauf zurückgekommen. Sollen wir authentisch sein? Ja. Wenn wir vom Geist erfüllt sind. Er sagt, der Narr lässt seinen Unmut freien Lauf. Wir haben das schon gelesen. Okay? Und das ist töricht, wenn man sagt, ich sprudel einfach heraus authentisch, was gerade an Dummheit und an Bitterkeit und an unguten Gedanken in meinem Herzen ist. Wir sollen die ganze Zeit vom Geist erfüllt sein. Aber wir dürfen authentisch sein, indem Gott hat mich neu gemacht und das lasse ich aus mir heraussprudeln. Das soll herauskommen, zu sagen, ich darf sagen, ich habe damit zu kämpfen. Nee, es ist nicht alles in Ordnung. Aber mein Ziel dabei ist nicht, einfach mal Dampf rauszulassen, sondern mein Ziel dabei ist, dass ich erbauen kann, dass ich sagen kann, hier brauche ich vielleicht Gebet, hier brauche ich Unterstützung, aber es kann anders werden. Und er sagte, der Narr ist jemand, der hört nicht auf diesen Rat, sondern der denkt, ich mache, was ich will und wird schon irgendwie gut gehen. Aber es gibt noch eine weitere Stufe auf dem Weg hinab, nämlich den Spötter. Und deswegen die dritte Warnung von Spöttern, halte dich fern. Wir sind in Sprüche 13, wenn du mit aufgeschlagen hast, Vers 1 heißt es, ein weiser Sohn lässt sich vom Vater zurechtweisen, aber ein Spötter hört nicht auf Zurechtweisung. Er ist nicht bereit zuzuhören. Ich glaube, ja, da ist es auch nochmal an der Leinwand. Sie machen sich lustig über geistliche Dinge, über Glauben, über Gott und nehmen Gottes Wort nicht ernst. Finden wir auch im Neuen Testament wiederholt, wo es dann heißt in 2. Petrus 3, zuerst wisst dies, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Und wenn man den weiteren Zusammenhang liest, die sagen, ach, wo ist denn dieser Gott, der soll wiederkommen, das ist schon so lange nicht passiert, das glaubst du doch nicht wirklich. Ja. Und wie wir auch in Psalm 1 am Anfang gelesen haben, da war auch diese Entwicklung und der letzte Schritt war, und sitzt nicht unter den Spöttern. Ja. Und gibt diese Warnung hier. Und bei ihnen gibt selbst die Schrift keine Hoffnung mehr. Sprüche 9, da heißt es in Vers 7 und 8, wer den Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande. Und wer den Gottlosen rügt, holt sich selbst einen Makel. Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst. Rüge den Weisen, so wird er dich lieben. Wer sich so drüber lustig macht, der ist auch nicht bereit zuzuhören. Und da vergeuden wir im gewissen Sinne nur unsere Zeit. Heißt das, bei denen gibt es gar keine Hoffnung mehr? Nicht, solange sie Spötter sind. Ja, die meisten von euch kennen die Geschichte von Paulus und über ihn heißt es in 1. Timotheus 1, wir kommen gleich nochmal zu Sprüche zurück, aber ich will dieses kurz aufzeigen, weil hier ja war zu sagen, rüge nicht den Spötter, korrigiere ihn gar nicht mehr, der macht sich sowieso nur drüber lustig. In 1. Timotheus 1 gibt Paulus sein Zeugnis und sagt, ich danke Christus Jesus, das ist 1. Timotheus 1, Vers 12, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen, dass er mich treu erachtet und in den Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer, und hätte auch übersetzen können, Spötter war, Verfolger und Gewalttäter. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Überströmend aber war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Es kann Veränderung geben, aber während die Leute sich drüber lustig machen, dann gibt es uns auch das Recht zu sagen, da muss ich nicht argumentieren. Ja, also auch wenn du mit jemandem im Gespräch bist und der sich drüber lustig macht und sagt, ach, du glaubst es nicht allen Ernstes, du bist doch nicht ganz dicht, wer tut das heutzutage noch? Das sind doch alles nur Märchen. Manchmal in uns drin ist zu sagen, oh, den muss ich beweisen. Da muss ich die Belege machen. Da müssen wir argumentieren. Da müssen wir diskutieren. Und wir sollen immer ernst gemeinte Einwände mit ernsthaften Antworten entgegnen. Aber Spötter wollen keine Antwort haben. die wollen sich nur darüber lustig machen. Und selbst die Bibel sagt hier, du holst dir nur Schande, wenn du mit denen argumentierst. Ja? Gott hat schon seine Wege. Er hatte mit Paulus seine Wege. Und das war nicht, dass er dann jemanden geschickt hat, einen Petrus oder jemand anders geschickt hat und gesagt hat, Paulus, ich glaube, wir müssen mal diskutieren. Wir müssen mal argumentieren. Es gibt Belege, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Nee, er musste den auferstandenen Jesus sehen. Dann hat Gott ihn verändert. Und dann konnte man auch wieder mit ihm argumentieren. Und dann hat er mit anderen argumentiert. Aber das gibt uns auch die Freiheit zu sagen, ich muss nicht krampfhaft einen Spötter seines Weges überführen, sondern ich kann den Einfältigen erklären, ich darf den Toren warnen und ich darf dem Spötter seinem Schicksal überlassen. Weiterhin mit dem Gebet zu sagen, Herr, du kannst einen Saulus ändern, du kannst diese Person, mit der ich jetzt gesprochen habe, ändern. Und wir dürfen trotzdem zuversichtlich sein. Wir kommen nochmal zurück zu Sprüche. In Sprüche 3, dann heißt es fast am Ende, Vers 34, wo Gott sagt, den Spöttern gegenüber spottet er, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott ist nicht beeindruckt davon, dass sich andere über ihn lustig machen. Er ist nicht beleidigt. Wir haben in Psalm 2 gelesen, ja, die Könige tun sich zusammen und sie machen sich darüber lustig und spotten den Herrn, aber er spottet über sie. Ja, ihr werdet es nicht verhindern, dass sich Gottes Absichten erfüllen. Aber hier heißt es ja auch am Ende des Verses, den Demütigen aber gibt er Gnade. Denn das heißt auch, Gottes Absicht mit seinen Warnungen ist nicht, sein Urteil zu begründen, sondern uns zur Umkehr zu bewegen. Er gibt all diese Warnungen nicht, um zu sagen, okay, ich habe jetzt genug gesagt, jetzt begründe ich damit meine Verurteilung. Sondern er gibt diese Warnungen, um zu sagen, hey, wenn irgendetwas davon zutrifft, wenn ich sage, ich weiß, Gott hat die ganze Zeit gesagt, gute oder schlechte Freunde, sei vorsichtig, sie bringen dich auf einen schlechten Weg. Das hat Konsequenzen. Und ich dieses höre und es annehme, das ist sein Ziel. Wenn diejenigen, die wir Eltern sind, ja, wenn du die Kinder warnst, dann ist es nicht, okay, meine Absicht ist, die Warnung auszusprechen, damit ihr das ignoriert, dann die Konsequenzen habt und ich sagen kann, ha, ich hab's dir gesagt. Das ist doch nicht die Absicht. Vielleicht mag das eine oder andere Kind manchmal so denken, aber es ist nicht die Absicht, dass wir sagen, ja, hier hast du die Konsequenzen. Wenn ich die Konsequenzen wollen würde, kompliziertes Deutsch, aber wenn ich, dass die Absicht wäre, dass sie die Konsequenzen haben, ich hätte gar nicht erst gewarnt. Und gesagt, ja, mach doch. Wirst schon sehen, was bei rauskommt. Gott hat uns 66 Bücher geschrieben, um zu sagen, eben nicht mach doch, sondern ich warne dich, kehre um. Und nicht nur zu sagen, ich warne, sondern was ist, wenn du es trotzdem tust? Und vielleicht sitzt du da und sagst, hey, ich will lieber, wenn du wüsstest, wie es in meinem Herzen aussieht oder so, du redest genau über mich. Ich habe an keine Person im Konkreten gedacht, brauchst dir keine Angst machen. Aber Gott kennt unsere Herzen und deswegen hat er dieses Buch geschrieben. Aber wusstest du, dass Sprüche nicht das letzte Buch der Bibel ist? Jeder, der jemals reingeguckt hat, weiß das. Gott hat diese Warnung gegeben, aber hat es nicht bei den Warnungen belassen. Weil er weiß, dass Veränderung nicht einfach nur durch Warnung kommt, sondern Veränderung kommt durch Umkehr. Und deswegen hat er nicht nur gesagt, hey, bitte höre auf meine Warnung, höre auf meine Warnung, sondern ist dann selber auf diese Erde gekommen, in Jesus Christus. Hat die Schuld für unsere Sünde, für unsere Vergehung auf sich genommen, hat am Kreuz dafür bezahlt, sodass wir Versöhnung mit Gott haben können. Das ist seine Vorgehensweise. Er gibt die Warnung, aber sagt nicht, wenn wir auf die Warnung nicht gehört haben, wenn wir doch gemacht haben, was er gesagt hat, wir nicht tun sollen, dass er nicht sagt, Saulus, du hast nicht geglaubt, Pech gehabt. Alkoholiker, ich habe dich gewarnt, selber schuld. Drogenabhängiger, selber schuld. Ehebrecher, selber schuld. Lügner, selber schuld. Sondern sagt, ich habe einen Ausweg für die Schuld. Und der Ausweg ist nicht nur zu sagen, du hast Schuld, sondern diese Schuld ist bezahlt. Und wir dürfen mit diesem kommen. Und er will damit also zweierlei erreichen. Einmal, wenn wir uns schuldig gemacht haben, zu sagen, komm zu mir, lauf nicht weg mit der Schuld, sondern komm. Wenn du jemals eine Schuld bei einer Bank hattest, dann sagt die Bank immer wieder, versuch dich nicht zu verstecken, versuch nicht wegzulaufen, versuch nicht irgendwie die Zahlen zu drehen, sondern komm und sage, ich kann es im Moment nicht bezahlen, wir versuchen einen Ausweg zu finden. Aber Gott ist viel besser als jede Bank. Er sagt nicht, komm und wir versuchen einen Ausweg zu finden, sondern komm, ich bezahle alle Schuld für dich. Das ist unser Gott. Und er warnt vor den Auswirkungen und sagt, bitte, ich will, dass du gar nicht erst in diese Situation kommst. Und wenn du doch kommst, dann komm zurück. Hab keine Angst vor mir. Lauf nicht weg vor mir, sondern dafür bin ich gekommen. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste, dass schon bei Adam und Eva was passiert. Und ich wusste, was in deinem Leben passiert. Aber ich weiß auch, dass ich dich trotzdem lieb habe. Und dass, wie Josef in seinem Zeugnis gesagt hat, Melissa in ihrem Zeugnis gesagt hat, er ist da mit offenen Armen und sagt, ja, komm zurück. Wenn du es einsiehst, ich bin auf dem falschen Weg gekommen, komm zurück zu mir, ich habe dich lieb. Und deswegen konnte ich auch nicht mit dieser Warnung aufhören, sondern er gibt diese Abwärtstendenz und sagt, da sind Einfältige. Die wissen nicht, was richtig und verkehrt ist und machen das Verkehrte. Und dann sind Narren, die wissen, was verkehrt ist und sie machen es trotzdem. Und dann sind Spötter, die wissen, was verkehrt ist, machen es trotzdem und machen sich darüber lustig. Aber er macht immer den Kontrast und sagt, aber da gibt es auch die Weisen. Erwirb dir Weisheit. Sprüche 4, Verse 5 bis 7. Erwirb dir Weisheit. Erwirb Verstand. Vergiss sie nicht und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird es dich behüten. Liebe sie, so wird sie dich bewahren. Der Weisheit Anfang ist, erwirb dir Weisheit. Und mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Okay, wie mache ich das? Ich bin schon häufiger einkaufen gewesen, ich habe noch nie Weisheit im Angebot gesehen. Heute 10% reduziert. Gibt es nicht. Du kannst es nicht kaufen. Aber was sagt er hier? Er sagte, höre auf Gottes Wort und handle danach. So erwirbst du dir Weisheit. Und wie Kevin in der Einleitung gesagt hat, es ist nicht nur hören, sondern auch danach handeln. Der nah ist, der hört, aber nicht richtig zu und handelt nicht danach. Aber der Weise hört und nimmt es sich zu Herzen. Niemand ist mit der nötigen Weisheit geboren. Und darum brauchen wir Erziehung. Darum hat Gott es bei den Menschen eingerichtet, dass sie nicht wie einige Tiere ihre Kinder gebären und dann aus dem Nest kicken und sagen, flieh mal. Nach 2 Wochen. Oder 2 Monaten. Kaum ein Tier in unserer Welt bleibt 18 Jahre lang zu Hause. Oder 16 oder 20 oder wie auch immer. Gibt es nicht. Warum nicht? Die sind mit ihren Instinkten geschaffen und die kommen schon irgendwie durch oder eben auch nicht. Aber du und ich sind keine Tiere. Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen und sagt, deswegen nehme ich den Menschen anders. Deswegen sage ich nicht, bist alt genug, du brauchst nicht mehr die Muttermilch, da ist eine Flasche, komm selber zurecht. Geh arbeiten mit 2 Jahren. Funktioniert nicht. Und er sagt, wir brauchen dieses zu lernen. Und Gott gibt uns diese Anweisung, er gibt uns Elternhaus, er gibt uns Gemeinde, er gibt uns sein Wort, damit wir danach leben. Und diese Weisheit beginnt, war hier schon erwähnt, mit der Furcht des Herrn. Auch in Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und viele tun sich damit schwer und ich habe mir deswegen in der Vorbereitung auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Aber lass mich so sagen, die Furcht des Herrn ist ein Ausdruck des Vertrauens in Gott. Sie bezieht sich weniger auf ein Gefühl als auf ein Gehorsam. Wenn du liest von der Furcht des Herrn, dann ist das weniger ein ich erstarre vor Schreck, als ich wandle nach dem, was Gottes Wort sagt. Überleg dir mal, Adam und Eva, die waren die vollkommenen Menschen, also bevor sie gesündigt haben. Wie ist Gott gegen ihn aufgetreten? Hat er ihnen erstmal einen Schrecken eingejagt? Wer ist da im Garten? Nein, er hat mit denen sich unterhalten. Die hatten keine Furcht. Wann ist die Furcht gekommen? Als sie gesündigt haben. Als sie wussten, dass sie sich gegen diesen Gott versündigt haben. Wie kam er dann, nachdem sie gesündigt haben, in den Garten? Ja, er hat gerufen, Adam, wo bist du? Aber es war nicht, und dann trafen Adam und Eva Gottes zornige Blicke und sie fielen tot um. Und dann sagte Adam, wo bist du? Und er redet mit ihm und er bewegt sie auf ein Ausweg hin. Als Jesus Christus auf die Erde kam, Gott Mensch wurde, unter uns gewandelt hat, wie ist er mit den Menschen umgegangen? Er wollte eine Gottesfurcht hervorbringen, aber nicht ein Erstarren aus Angst. Wie sind die Jünger mit ihm umgegangen? Die haben ihm gesagt, was ihre Gedanken waren. Und er hat sie geformt. Er hat sie auch korrigiert. Aber seine Absicht war, dass die Gottesfurcht dazu führt, dass ich das tue, was er möchte. Gottesfurcht äußert sich im Gehorsam. In darauf will er hinaus. Und wenn wir diese Weisheit nicht haben, dann lädt er selber dazu ein, Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wenn wir einsehen zu sagen, hey, das habe ich nicht und ich habe falsche Entscheidungen getroffen, er sagt, bitte, und ich gebe es, willig, gerne, und ich mache noch nicht mal Vorwürfe. Ich sage nicht, Volker, du schon wieder? Wie blöd kannst du sein? Ja, sondern er lädt ein, zu ihm zu kommen. Das heißt auch, diese Weisheit ist nicht einfach nur eine Ansammlung von Wissen, sondern die Anwendung von Wahrheit. Das ist gerade für unsere Gesellschaft so wichtig, weil in einer Zeit von künstlicher Intelligenz und von Google, wir denken häufig, Wissen ist Macht. Ich habe all die Informationen, ich bin ja klug. Aber Weisheit ist was anderes, als nur die ganzen Informationen zu haben, sondern dann danach zu leben. Und das ist gerade, glaube ich, in unserer Gesellschaft ein großes Problem. Da ist viel Wissen da, aber die Leute leben nicht danach. Ich weiß, eigentlich sollte ich. Was ist das nächste Wort? Aber. Ich weiß es, ich tue es trotzdem nicht. Und Gott sagt, mach nicht dieses Aber, komm zurück. Wenn du es weißt, dann handle danach. Und deswegen ist auch unser Ziel, nicht einfach nur Informationen zu vermitteln, sondern auf Christus zu verweisen. In Kolosser 1, Vers 28, Chadash hatte schon auf Kolosser 1 verwiesen, auf das Gebet, und in Vers 28 heißt es, ihn, also Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Das heißt auch, unser Ziel ist nicht einfach nur, lauter Informationen zu geben, damit die Leute dann kluge Entscheidungen treffen, sondern wir verweisen primär auf eine Person, primär auf Jesus Christus. Das heißt, Weisheit besteht darin, die eigene Not einzusehen und Gottes Ausweg anzunehmen. Zu sehen, ja, ich habe ein Problem. Weisheit ist nicht, ich bin so intelligent, ich habe keine Probleme. Sondern Weisheit ist einzugestehen, ich brauche Hilfe und ich weiß, wo ich sie finden kann. Und ich weiß, zu wem ich gehen kann. Und die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und die Errettung ist nicht das Ende der Weisheit, sondern ihr Anfang. Und es soll einen Unterschied in unserem Leben machen. Eine letzte kurze Definition. In Jakobus 3 heißt es, die Weisheit von oben, hieran können wir sie messen. Wie äußert sich dieses? Ist rein, friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Sagt, wenn wir Gottes Weisheit, die Weisheit von oben haben, dann äußert sie sich auf diese Art und Weise. Daran können wir es messen. Bin ich so? Heißt nicht, die anderen reagieren immer so. Aber heißt, ich bin so vom Geist erfüllt, dass das meine Reaktion sein kann. Weisheit ist Not einzugestehen, zu Christus zu kommen. Aber Weisheit endet nicht dort, zu sagen, okay, ich bin errettet, dann betrifft mich das nicht mehr. Sondern was mache ich mit dieser gefundenen Weisheit? Was mache ich mit Christus? Und das soll eben sich dann so in unserem Leben äußern. Und dass wir wirklich drauf hören, bereit sind, auch Korrektur anzunehmen. Lass mich es dann so enden und formulieren. Weisheit macht uns nicht zu Christen, aber als Christ sollen wir in Weisheit leben. Es ist nicht, ich muss intelligent genug sein, dann werde ich Christ. Sondern ich muss meine Not erkennen, dass ich Christus brauche, ihm vertraue und dann mit der Weisheit, die er gibt, die er uns offenbart hat, dann danach auch zu leben. Dann vermeide ich einiges an Konsequenzen und dann gibt er die nötige Weisheit, auch mit richtig schwierigen Situationen umzugehen. Vieles wäre einfacher, wenn sich alle Menschen an Gottes Weisheit halten würden. Aber die tun es nicht und wir tun es nicht immer. Aber Weisheit ist dann zu sagen, hey, das Problem ist nicht nur, alle anderen müssen sich ändern, sondern Gott, ich brauche deine Hilfe. In Christus ist die Weisheit. Ich nehme seine Vergebung an und lerne, danach zu leben, lerne darauf zu hören, lerne darauf, auch mich korrigieren zu lassen. Und ich will kein Tor, ich will kein Narr sein, der einfach ignoriert, was Gottes Wort sagt, sondern es hören und dann nicht das letzte Lied gesungen haben und sagen, okay, endlich durch, ich kann irgendwo Kühlung kriegen und weitermachen wie zuvor. Sondern ich darf hören, ich darf beherzigen und ich darf den Herrn seine Hilfe in Anspruch nehmen und danach leben. Wenn du seine Weisheit bisher immer abgetan hast, dann ist die Chance zur Umkehr da. Dafür gibt er dieses. Und wenn du das brauchst, wenn du vielleicht merkst in deinem Leben, entweder ich habe Christus komplett bisher ignoriert, sind gerne bereit, dir zu erklären, wie du zu ihm kommen kannst. Aber vielleicht bist du Christ und sagst, ich bin errettet. Aber da hat es bei mir bisher immer aufgehört. Hab gedacht, naja, hab ja einen Notausgang zum Himmel, das reicht doch. Nee, das reicht nicht. Dafür hat Gott uns mehr gegeben, als nur, wie man errettet wird. Weil er dich liebt, hat er uns Anweisungen gegeben. Und er möchte, dass wir es befolgen, damit wir unser Haus auf festen Grund bauen. Lass uns beten.